Hallo miteinander und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Gespoilert. Ich bin Cory und heute werde ich mich der neuesten Episode von House of the Dragon annehmen. Der 7. Episode der 2. Staffel namens The Red Sowing, die rote Saat. Die Episode dreht sich mehrheitlich um die neuen Drachenreiter und all das, was das mit sich bringt. Ich werde potenziell alles spoilern, was bisher in House of the Dragon oder auch der Mutterserie Game of Thrones geschehen ist, aber natürlich nichts Zukünftiges. Fangen wir gleich an. Zuerst vielleicht mit den Storylines, die weniger mit den Drachenreitern zu tun hatten. Also eher den auf der grünen Seite. Wer sich in dieser Folge besonders schwer tut, ist Alicent. Sie wird zuerst kurz von Grandmaster Orval behandelt, denn aufgrund der Vorkommnisse der letzten Folge hat sie eine kleine Verletzung am Arm. Diese könne man aber leicht verstecken, sagt er, was sinnbildlich ist für ihre Rolle am Hof. Alicent hat das Gefühl, sie habe ihr ganzes Leben lang nur eine Pflicht nach der anderen erfüllt und es werde ihr nicht einmal dafür gedankt. Und die Narben, die sie dabei davonträgt, wie natürlich auch ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse, müssen versteckt werden. Zumeist natürlich innerlich. Anders als viele ihrer männlichen Familienangehörigen, die ihre Narben mit Stolz nach außen tragen dürfen. Das gilt allgemein natürlich für die Männer am Hof, wenn das auch sehr verallgemeinernd ist. Was für später auch noch wichtig ist, Alison beobachtet während ihrer Behandlung eine Ratte und sagt, dass hier vieles unrein sei oder sowas in diese Richtung. Natürlich gibt es jetzt viel mehr Ratten im Keep, da Aegon ja alle Rattenfänger aufhängen lassen hat. Das ist ja auch der Grund, weshalb es hier später so viele Katzen gibt. Das war der nächste Ansatz zur Rattenbekämpfung und ein guter Tausch, wenn ihr mich fragt. Und dann hat Alicent die überraschende Idee, mit Sir Rickard im Wald campen zu gehen. Vielleicht ging es nur mir so, aber als sie da, ich glaube auch noch barfuß durch das hohe Gras und so gelaufen ist, dachte ich nur immer, gibt es hier keine Zecken? Aber in Westeros gibt's wohl keine Borreliose oder FSME oder einfach keine Zecken. Ich hatte zuerst Angst, dass Alicent sich etwas antun wird. Und möglicherweise hat sie zuerst auch darüber nachgedacht, hat aber dann irgendwann ihre Meinung geändert. Vielleicht war es aber auch von Anfang an nur ihr Plan, sich sozusagen zu reinigen vom Leben am Hof. Nicht jetzt vor allem von den Ratten und so, sondern im übertragenen Sinn. Von ihren Sünden und all den hinterhältigen Intrigen am Hof. Vielleicht denkt sie, die Natur könne sie irgendwie reinwaschen. Wenn ich mir das so recht überlege, war das vielleicht schon der Grund, weshalb sie sich in dieser einen Szene früher in der Staffel wie eine Wilde geschrubbt hat. Damals hatte ich mich noch gefragt, weshalb wir das überhaupt gesehen haben. Alicent ist sich momentan noch nicht einmal sicher, ob sie wieder nach Königsmund zurückkehren möchte. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass so eine Nacht im Freien bzw. in diesem super kleinen Zelt sehr heilsam sein könnte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie es als Adlige schon häufig mit Spinnen, Käfern und Ameisen zu tun hatte, außer natürlich mit denen von Helena. Ich kann mir gut vorstellen, dass Hofleben ihr dann weniger wie eine Strafe erscheint. Apropos Hofleben, Larys versucht Aegon mit der Hilfe von Orval so schnell wie möglich auf Vordermann zu bringen. Offensichtlich zu schnell. Der König leidet an furchtbaren Schmerzen und das hat nicht einmal Aegon verdient. Er scheint aber durchaus gewisse Fortschritte zu machen. Ich nehme an, Laris setzt momentan alles auf Aegon, weil dieser viel leichter zu manipulieren ist als Aemond. Offenbar steht dahinter keine Sympathie, dann wäre es unmöglich für Laris, Aegon derart zu pushen. Laris erfährt in dieser Episode auch von Lord Jasper Wilde, dem Master of Laws, dass sie Smaug wohl einen neuen Drachenreiter hat. Er tut die Sache allerdings sehr schnell als unglaubwürdig ab und rät auch Lord Jasper, Aemond besser nichts davon zu sagen. Aemond ist recht unberechenbar und ich nehme an, das ist der Grund, weshalb Lord Jasper Laris damit beauftragen wollte, diese Nachricht zu verbreiten. Wer weiß, ob Aemond am Ende den Überbringer dafür verantwortlich gemacht hätte. Und was, wenn das doch nicht stimmen sollte? Laris hingegen dürfte es vor allem darum gehen, Aemond wichtige Informationen zu enthalten, um ihn zu schwächen. Über die Gründe haben wir ja bereits gesprochen. Auch heute müssen wir natürlich wieder über Daemon sprechen. Immerhin hat er nur eine Vision, in der der todkranke Viserys ihm erzählt, was für eine Bürde die Krone sei, und ihn fragt, ob er sie dennoch noch immer wolle. Wie in letzter Zeit häufiger sehen wir Daemons Antwort auf diese Frage nicht. So war es ja zum Beispiel auch bei der ganzen Blood and Cheese Sache, als er gefragt wurde, was man tun solle, sollte Aemond nicht auffindbar sein. Ich finde, dieser Kniff wurde inzwischen etwas zu häufig gebraucht, nur um Daemon etwas mysteriöser erscheinen zu lassen und seine Beweggründe etwas unklarer. Ich nehme an, am Ende wird Daemon aus dieser Zeit in Harrenhal irgendwas gelernt haben, aber da muss in der letzten Episode der Staffel doch noch einiges passieren, um wirklich Sinn aus diesem ganzen Aufenthalt gewinnen zu können. Wie auch immer, die Sache mit den Riverlords, die sich nun Rhaenyra anschließen werden, war sehr interessant. Jedoch vor allem wegen Lord Oscar, dem neuen Oberhaupt von Haus Tully. Der wird sicher mal ein sehr guter und beliebter Lehnsherr. Logisch, dass die stolzen und häufig zerstrittenen Lords und Ladies der Flusslande, wie Lord Piper und Lady Malister, anfangs etwas skeptisch sind, Little Lord Fauntleroy zu folgen. Doch er gewinnt wohl ihren Respekt, als er darauf besteht, dass Willem Blackwood dafür bestraft wird, was die Blackwoods den Brackens vor ein paar Folgen angetan haben. Daemon soll Lord Blackwood enthaupten, was er auch tut. Ehrlich gesagt habe ich gedacht, dass man nur ganz im Norden bei einer Exekution als Anführer selbst das Schwert schwingen muss, aber naja, ich muss auch sagen, es war ja niemand sonst dort. Sir Simon hätte ich das sicher nicht zugetraut. Es ist sicherlich eine ganz gute Sache, dass die Riverlords Daemon nicht ausstehen können und sehr darauf bedacht sind, ihn nur mit Prinz und Königin-Gemahl anzureden. Sie werden also sicher sehr darauf bedacht sein, dass dieser auch wirklich im Sinne von Rhaenyra handelt und ihm auf die Finger schauen. Und dann kommen wir noch zum größeren Teil der Serie, also dieser Folge, all das, was mit den neuen Drachenreitern zu tun hat. Rhaena gehört ja momentan nicht dazu, hofft aber, dies ändern zu können. Denn statt mit ihren kleinen Brüdern nach Pentos zu reisen, sucht sie den Drachen, der all die toten Schafe hinterlassen hat. Wir sehen aber nur eine Szene in diesem Zusammenhang. Ich nehme an, dass im Staffelfinale in dieser Hinsicht noch was kommen wird, aber ich weiß nicht, ob die Zeit reichen wird, um die Geschichte abschließend zu behandeln. Ich habe mich auch gefragt, wie die anderen jetzt darauf reagieren werden, denn es wäre seltsam, wenn ihre zwei Brüder jetzt einfach mir nichts, dir nichts, ohne sie nach Pentos gebracht würden. Und wie stellt sie sich das überhaupt vor? Wird sie jetzt auch im Freien campen, bis sie den Drachen findet? Was wird sie essen? Wo wird sie schlafen? Und was, wenn der Drache sie nicht mag? Ich habe da einfach ein paar logistische Fragen, die wahrscheinlich daraus geboren worden sind, dass diese Geschichte sich im Buch völlig anders abspielt. Der erste richtige neue Drachenreiter, den wir zu sehen bekommen, ist Adam of Hull. Und das in der allerersten und meiner Meinung nach gleich der schönsten und vielleicht besten Szene der ganzen Episode. Wie sich die beiden Menschen und ihre Drachen hier am Strand gegenüberstehen, ist einfach fantastisch inszeniert. Es ist kein Wunder, dass er seiner Königin sofort die Treue schwört. Arbeitet er doch schon länger in den Diensten der Velaryons, die ganz klar Rhaenyra unterstützen. Und dann ist er natürlich auch Coleys Sohn. Aber das verschweigt er Rhaenyra vorerst. Wohl auch, weil Coleys selbst damit nicht hausieren geht. Rhaenyra nimmt den neuen Drachenreiter mit nach Dragonstone und will, dass er darin unterwiesen wird, wie er mit Drachen umgeht und in der valyrischen Sprache und so weiter. Coleys schaut auch noch kurz bei seinem unehelichen Sohn vorbei, als er dann in Dragonstone ist, aber zwischen denen ist nicht gerade viel Wärme und Anerkennung zu erkennen. Er sagt am Schluss kurz zu ihm, well done, gut gemacht. Aber mehr kommt da nicht und schon das zu äußern, scheint Coleys fast körperliche Schmerzen zu bereiten. Irgendwie seltsam hat er doch eine recht gute Beziehung zu dessen Bruder Alan. Aber der ist wohl einfach mehr nach seinem Geschmack. Salt and Sea, wie Alan selbst gesagt hat. Was natürlich genau das ist, was Coleys in einem möglichen Nachfolger sucht. Aber gehen wir zu Rhaenyra, die auch nach der Begegnung mit Adam noch einen kleinen Schubs braucht von Missaria, um ihr klarzumachen, dass es unter dem gemeinen Volk wohl viele Leute gibt, die auch Targaryen-Blut haben. Und zwar ziemlich direktes nicht, wie Stephen Darklyn. Missaria schlägt vor, uneheliche Targaryen-Abkömmlinge nach Dragonstone kommen zu lassen für eine Art Drachenreit-Audition. Und das führt dann zu einem der coolsten Sätze in der Episode, als Rhaenyra nämlich sagt, well then, let us raise an army of bastards. Oder in der deutschen Version, nun denn, stellen wir also eine Armee von Bastarden auf. In Königsmund gibt es natürlich besonders viele hellblonde Bastarde wegen all der Bordelle und so weiter, weshalb vor allem dort die Info zu dieser Audition gestreut wird. Dazu werden dann Boote nach King's Landing geschickt, die diese Aspiranten und Aspirantinnen nach Dragonstone bringen. Alles natürlich hasch-hasch. Obwohl, so hasch-hasch war das auch wieder nicht. Da scheint niemand aufzupassen, wer auf dem Seeweg nach Königsmund kommt oder von dort weggeht. Jace ist von dieser Idee übrigens gar nicht begeistert. Er hat das Gefühl, diese neuen Drachenreiter könnten ihm womöglich in der Thronfolge im Weg stehen. Da sie vielleicht wie er auch zur Hälfte Targaryen sind und auch einen Drachen haben werden. Ich habe bis zu einem gewissen Grad Verständnis für seine Ängste, aber ich finde, er sollte sich ein bisschen zusammennehmen und endlich erwachsen werden. Er benimmt sich gerade wie ein verwöhntes Kind. Wäre es besser, stattdessen den Krieg zu verlieren? Dann wirst du auch sicher keinen Thron besteigen können, Chase. Rhaenyra setzt sich, wie ich finde, zu Recht über seine Zweifel hinweg. Natürlich will sie mit den Drachen ihren eigenen Thron sichern, aber sie will auch einen blutigen, weil langwierigen Krieg verhindern. Mit diesen Drachen könnte zum Beispiel Vhagar besiegt werden. Und es wäre dann möglich, dass sich die Grünen ergeben müssten. Um einen Drachen reiten zu können, muss man offenbar kein mutiger Krieger sein, denn dann wäre Ulf wohl keiner geworden. Er schwingt vor allem gerne große Reden, und hätte er nicht fast nach Dragonstone gehen müssen, weil er allen immer erzählt, er sei ein Targaryen, hätte er das Ganze sicher ignoriert. Drachen sind gefährlich, reden und trinken nicht. Nicht, dass ich ihm das verdenken kann. Bei Hugh, dem Schmied, dessen Tochter offenbar inzwischen verstorben ist, ist's andersrum. Er möchte unbedingt nach Dragonstone, aber seine Frau will ihn nicht gehen lassen. Sie will nicht das Risiko eingehen, Witwe zu werden, nur damit er eine kleine Chance hat, zu Ruhm und Reichtum zu gelangen. Seine Mutter dürfte Sarah Targaryen sein. Eine Tochter von Jaehaerys, also eine Schwester, von Daemons Mutter Alyssa. Das würde Hugh dann zu Daemons Cousin machen, wenn ich das richtig ausgerechnet habe. Seine Mutter wurde damals wegen ihres Lebenswandels enterbt und zu den Silent Sisters geschickt, ist aber angeblich von dort geflohen und arbeitete dann in einem Bordell. Sie hat sogar später selbst eines eröffnet. Es ist verständlich, dass sich Hugh als Kind für seine Mutter geschämt hat, aber ich hoffe, das würde er heute nicht mehr tun. Leider scheint sie aber verstorben zu sein. Hugh ist also mütterlicherseits eine Targaryen und Ulf wohl väterlicherseits. Er hat ja mal gesagt, er sei ein Sohn von Balon. Er wäre dann also ein Halbbruder von Daemon. Bei Adam könnte die Mutter eine Targaryen gewesen sein, aber gemäß Corlys war das jetzt nicht offensichtlich so. Vielleicht genügt aber auch das targarische Blut, das in allen Velaryon-Adern fließt. Oder aber Seasmoke mochte Adam, weil er Laenors Halbbruder ist und ihm, wie ich finde, ein bisschen ähnlich sieht. Es ist wenig überraschend, dass Rhaenyras Idee mit den Drachenreitern nicht auf allzu viel Gegenliebe stößt. Veränderungen sind nie beliebt bei denjenigen, die vom Status quo profitieren. Dazu zählen wohl auch diese Drachenwärter, die nicht mehr weitermachen wollen, wenn da diese furchtbaren Bastarde kommen. Rhaenyra lässt sie einfach gehen, aber ich hätte da als Königin durchgegriffen. Das ist ja keine Demokratie, die sollen gefälligst an ihre Arbeit gehen. Nicht, dass man ihren Gesang wirklich zu brauchen scheint. Das haben wir ja bei Adam auch schon gesehen. Er hat kein Wort gesagt und noch nicht mal den ersten Schritt gemacht. Rhaenyra versucht dann zuerst Vermithor, immerhin den zweitgrößten Drachen überhaupt, mit ein paar Streicheleinheiten noch etwas zu beruhigen, und überlässt dann die Glücksritterin ihrem Schicksal. Wie zu erwarten war, finden dabei fast alle von ihnen den Tod. Hugh sieht dann irgendwann, wie eine Frau vor Vermithor steht und der sie wohl verbrennen will, und lenkt dessen Aufmerksamkeit auf sich, sodass Vermithor bald vor ihm steht. Hugh scheint dabei keinerlei Angst zu verspüren. Er schreit Vermithor sogar an. Und das scheint dem Drachen Eindruck zu machen, akzeptiert er Hugh doch als seinen neuen Reiter. Ulf findet seinen Drachen Silverwing, Silberschwinge, auf Umwegen. Er fällt irgendwo runter und versucht einen Ausweg zu finden und irgendwie stolpert er dann über Dracheneier. Ja, möglicherweise zerstört er sogar eines. Aber natürlich sind die Eier nicht allein da, da ist irgendwo ein weiblicher Drache, nämlich Silberwing. Vielleicht sieht sie nicht, dass Ulf auf ein Drachenei gestanden ist oder es ist ihr egal. Jedenfalls scheint sie Ulf gleich zu mögen. Sie wirft ihn spielerisch ein paar Mal um, aber das war's dann auch. Sie sind Freunde und er ihr neuer Reiter. Und das scheint ein sehr netter Drache zu sein. Das wäre auch mein Favorit von den dreien. Sie gefällt mir auch äußerlich besonders gut. Gleich als erstes fliegt Ulf danach nach King's Landing, Es ist aber nicht ganz klar, weshalb. Wurde ihm das aufgetragen, damit Aemond ihn erspäht und ihm folgt, damit er sehen kann, über wie viele Drachen Rhaenyra verfügt? Oder wollte Ulf einfach einen Ausritt machen und uns seinen Freunden in King's Landing zeigen, was für ein toller Typ er ist? Das wird ihm ähnlich sehen. Oder Ulf hatte Silverwing auch nicht so ganz unter Kontrolle. Mir ist es jedenfalls nicht so ganz klar, was passiert ist, aber Aemond folgt Ulf jedenfalls für eine kleine Weile und sieht ein paar der Drachen auf Dragonstone. Er dreht dann aber wieder ab. Wahrscheinlich eine gute Idee. Diese Szene zeigt aber auch, dass es möglicherweise sehr schwierig sein könnte, diese Leute zu kontrollieren, die jetzt über einen Drachen verfügen. Wie macht man jemandem Vorschriften, auf den man angewiesen ist und der über einen Drachen verfügt? Vor allem der Teil mit den Drachen, aber auch der junge Lord Oscar haben mir ausgezeichnet gefallen. Es spricht für die Episode, dass ich sie bereits dreimal geschaut habe, obwohl es noch viele Serien gibt, die ich aufholen sollte und hätte stattdessen schauen sollen. Das war eine wirklich spannende Episode, eine der besten in dieser Staffel bisher. Auch wenn ich gehört habe, dass einige Leute den Anfang etwas langweilig fanden. Aber ich fand, die Drachen waren einfach so fantastisch animiert. Mir gefällt vor allem Silverwings Design. Diese kleinen Hörner, die Farbe, einfach alles. Das ist ein wunderschöner Drache. Und wie die Drachen sich bewegen, ist echt eine Augenweide. Gerade in dieser wunderbaren Szene ganz am Anfang. Ich frage mich, wo genau diese Staffel wohl beendet werden wird. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher. Ich habe ein Bild vor meinen Augen, das ich zum Season-Abschluss gerne vor mir sehen möchte, aber ich bin nicht sicher, ob es die Serie bis dorthin schaffen wird, weil die Story bisher etwas langsamer erzählt wurde, als ich dies erwartet habe. Ich bin mir jedoch ziemlich sicher, dass es eine gute Episode werden wird. Danke, dass ihr heute mit dabei wart. Lasst mir ein Abo da, falls ihr mögt, und wir hören uns nächste Woche wieder bei der Besprechung des Staffelfinales. Passt gut auf euch und eure Liebsten auf. Cory out.